Ja, schönen guten Morgen. Sei mir gnädig, Herr. Aus der ersten Strophe von dem Lied habe ich auch gedacht, ja, sei mir gnädig, Herr. Und ich habe festgestellt, dass mir genauso geht wie der Martina bei der Jahreslosung. Mir geht es genauso bei den Gedanken zu dem, was ich heute sagen möchte. Und ja, der Boris hat letzten Sonntag gesagt, wir sind alles Helden. Ja, das hat bei mir ungefähr gehalten, ja, bis ja, vielleicht nach dem Segen, aber nicht bis zur ersten Tasse Kaffee nachher. Und bei der Martina ist es anscheinend genauso. Ja, Helden, ja, okay, geht gar nicht. Ja, zu meiner ja, Predigt. Ich sage ja ungern eine Predigt, deswegen die Martina hat ja dafür gebetet, dass was rüberkommt. Ich nenne das nicht gerne Predigt, was ich da so von mir gebe. Ja, es wird auch nicht praktisch werden, gell? Keine Angst, also was praktisch ist. So wie zum Beispiel am 26.05. hier der Andreas Hildebrand, gell? Erinnert ihr euch noch, der gesagt hat, dass er Häuser segnen würde, Räume von Häusern segnen würde, würde da hingehen, würde in jeden Raum beten, dass Gott diesen Raum nutzen würde, gell? Sowas. Ich habe bei so Predigten sofort Bilder dann im Kopf, gell? Und ich habe neulich jemanden getroffen, der sagt, ja, mir geht das genauso, ich habe dann Bilder im Kopf. Sag ich, ein Glück, muss ich die Christina händisch nicht bemühen, gell, dass sie mal guckt, ob bei mir auch alles so klar ist in der Kiste. Aber nee, ich hatte sofort das Bild im Kopf, gell, wie der sagt, ja, er geht dann in die Räume, segnet jeden Raum, dass Gott den Raum von dem Haus gebraucht. Und ich hatte sofort im Kopf, wenn ihr heimkommt, alle aus der Gemeinde stürmen sofort an den Rechner, Amazon aufmachen und sofort Weihwasser bestellen, 5 Liter Sankt irgendwas, gell, um die sämtliche Räume sofort zu segnen. Das war so mein erster Gedanke, mein erstes Bild. Mein zweites Bild war, ja, ich mache da nicht mit. Ja, das war das zweite. Denke ich, okay, dritter Gedanke war dann, ja, warum mache ich denn da nicht mit? Ja, dann kam mir so ein Spruch vom Adrian Plass in den Kopf, frei nach Adrian Plass. Wenn du Gott um was bittest, musst du im schlimmsten Fall damit rechnen, dass er dein Gebet erhört. Ja. Deswegen, okay. Also, es wird nicht so praktisch werden heute. Gell? Die Frage ist, was habt ihr aus dieser super Predigt damals gemacht, mitgenommen, wie man immer so schön sagt, mitgenommen, irgendwo hingestellt? Habt ihr eure Häuser gesegnet, eure Räume, euer Bad, euer Schlafzimmer, euer was weiß ich? Okay, nein, also es wird nicht praktisch heute. Da oben steht das Thema auch schon ganz klein in der Ecke. Regeln, ja, wie kommen wir auf das Thema Regeln, ja. Martin hat gesagt, spannendes Thema. Ich habe gerade auch gesagt, sagen die Leute, oh, was für ein langweiliger Kram, Regeln, ja. Wie komme ich überhaupt auf dieses Thema Regeln heute? Und zwar aus der Vorbereitung von dem Themenabend Zeitgeist, ja, den Themenabend, die Peter und ich gemacht haben. Damals war meine grobe Zusammenfassung, was Zeitgeist ist, ja, nach halbjähriger Diskussion mit Peter, meine grobe Zusammenfassung. Zeitgeist ist die dominante zeitabhängige Denk- und Fühlweise, also Mentalität, eines Kulturkreises oder einer Gesellschaft. Ja. Ausdruck findet dieses Denken und Fühlen in der Kunst und der Sprache und Schrift in Klammern. Der Zeitgeist bestimmt die moralischen Werte und Regeln einer Gesellschaft, die sich bezogen auf einen Staat in der Gesetzgebung widerspiegeln. Die moralischen Werte und Regeln fordern von ihren Bürgern gewisse Verhaltensweisen ein, damit auch gewisse Eigenschaften, Tugenden. Ja. Und da sieht man, da kommen diese Worte vor, moralische Werte und Regeln. Ja. Deswegen habe ich mich mit Regeln beschäftigt. Das war so ein Teil, wo ich mich intensiv mit beschäftigt habe und immer noch nicht fertig bin mit. Ja, ich habe dann überlegt, ja, wie funktioniert das denn mit diesen Regeln? Das ist noch ganz kurz aus diesem Themenabend Zeitgeist. Also ich, so ganz einfache Vorstellung erstmal, wie wirkt das überhaupt, dieser Zeitgeist auf uns? Also ich sage, ich habe eine Person hat Eigenschaften, ja, und die Eigenschaften beinhalten unter anderem Tugenden, ja, und die persönliche akzeptierten Tugenden, wo ich sage, ja, das ist eine Tugend, zu der stehe ich, ob ich sie auch immer wieder auslebe, ob man die von außen sieht, ist noch eine andere Kiste, aber wo kommen die denn eigentlich her? Ich sage, es gibt eine moralische Instanz, gell? Das kann jetzt verschiedene Sachen sein. Beispiel, wenn ich Mitglied bei der Mafia bin, ja, so, dann habe ich eine gewisse moralische Instanz, gell, man hält da ganz eng zusammen, ja, die Chinesen, die schneiden sich ja immer die Finger ab, so, so einen kleinen Finger, ja, ich gehöre dazu. Man hat einen gewissen Hintergrund. Wir als Christen haben eine moralische Instanz, wir beziehen uns auf die Bibel, ja, wir haben, das ist das, wo wir sagen, das ist unser Ideal, das ist, was uns prägt. Wir haben christliche Tugenden, zu denen wir stehen, die wir in uns aufnehmen. Und dann kommt natürlich von der Gesellschaft her, ich habe nur so einen Teil mal rausgeblendet, also dieser Zeitgeist, der beeinflusst die Moral von der Gesellschaft, das spiegelt sich dann in Werten und Regeln wieder. Und die Gesellschaft, was auch immer das dann sein mag, oder Staat, fordert von uns gewisse Tugenden ein, gewisse Verhaltensweisen. Ja, das geht jetzt so zusammen und wir machen da was mit oder eben nicht. Ja, wir stehen dazu, ja oder nein, je nachdem, wie wir geprägt sind. Und wir verhalten uns dann entsprechend dem, was wir für Sachen im Kopf haben. Dann werden wir von unserer Gesellschaft beurteilt, von dem, was jetzt hier allgemein angesagt ist. Ja, und wir werden dann dementsprechend gemaßregelt. Ja, das, was ich hier vorne zeige, das ist weder richtig noch falsch noch sonst irgendwas, sondern das ist meine Erklärung, wie ich sage, was passiert in der Gesellschaft eigentlich? Warum wird man denn hier so gedisst oder sonst was? Wo kommt das eigentlich her? Also, das hat auch hier wieder was mit Regeln zu tun. Ja. Ein zweiter Input noch zu den Themenkreis Regeln ist, das, was ich das letzte Mal hier gemacht habe, Gleichheit, Gerechtigkeit, gleich Zufriedenheit. Ja, das ist die Frage. Führen gerechte Regeln zur Zufriedenheit? Ja, können wir unser Miteinander so regeln, dass wir sagen, okay, das ist jetzt alles so geregelt, jetzt muss doch eigentlich jeder zufrieden sein. Funktioniert das so? Das ist noch so ein Aspekt, den ich da reinbringen möchte. Ja. Ich habe da ein Buch gelesen, oder nicht nur gelesen, eine kurze Geschichte über Regeln. Lorraine Daston, eine Historikerin, ganz neues Buch von 2022, 23 ins Deutsche übersetzt. Ja, da habe ich ziemlich intensiv mit auseinandergesetzt, bin ich aber immer noch nicht fertig mit. Ja, alles ist geregelt. Ja? Wenn man so Regeln hört, den Begriff, dann fällt einem eigentlich mal gar nicht so vieles ein. Ja? Aber wenn man denkt, was ist geregelt? Der Straßenverkehr, auf welcher Seite des Tellers die Gabel zu liegen hat, Gebrauchsanleitungen, Rezepte, Takt und Rhythmen von Musikstücken, was man sagen darf und was man nicht sagen darf, ja, wie lange ein Gottesdienst dauern darf, welche Rituale bei der Geburt und beim Tod zu vollziehen sind, alles ist geregelt vom Anfang bis zum Ende. Ja, wenn man nachdenkt, alles hat seine Regeln. Ja, und zusammenfassend kann man das so sagen oder umspannend kann man sagen mit dieser Autorin, der Anwendungsbereich von Regeln umfasst den Bereich der Wissenschaft mit Anspruch auf Universalität bis hin zu stumpfsinniger Arbeit. Alles ist geregelt. Ja? Man sagt, wir haben wirklich Regeln oder wir haben Regeln entdeckt, die universal sind, die Allgemeingültigkeit besitzen, bis hin Regeln, die irgendwelche sagen, du musst hier die Nippel durch die Lasche ziehen, ja, sowas. Alles ist irgendwie geregelt. Ja. Und ja, dann an dieser Stelle vielleicht mal ein Beispiel zu Regeln. Also wenn ich jetzt unten bei den Kids wäre und würde die fragen, kennt ihr Regeln? Ja, da wäre ich mit ziemlicher Sicherheit, könnte ich dann sagen, würde ich sagen, Baderegeln, ja. Und ich wüsste auch genau, dass die Kinder dann sagen, mir von diesen 10 Baderegeln, die sie für Seepferdchen gelernt haben, die auch gemeinsam zusammen alle 10 wieder hinbringen würden, da wäre ich ziemlich sicher. Ja, wie machen wir das mit diesen Baderegeln? Witziges Beispiel. Wir haben dann so kleine Kärtchen und das ist immer so eine Ente, die diese Baderegeln erklärt. Weil Bildchen, Bilder sagen ja mehr als 1000 Worte. Ja, deswegen machen wir das immer mit Bildchen. Da ist so die Ente auf einem Bildchen drauf, die fällt dann gerade von so einem aufgeblasenen Krokodil, so ein Spielzeug-Wasserkrokodil, ja, fällt da runter. Gestern sagt ein Junge zu mir, eine Baderegel auf, ja, man soll nicht mit Krokodilen schwimmen. Okay, manchmal führen auch Bilder in die Irre. Okay, soweit zu Regeln, dass alles geregelt ist. Ja, was fällt alles unter diesem Begriff Regeln, diesem Überbegriff Regeln? Ja, da kann man sagen, das sind Gesetze, Maxime, Prinzipien, Leitlinien, Instruktionen, Rezepte, Vorschriften, Aphorismen, Normen, Algorithmen. Ja, das ist alles, was diesen Begriff Regeln so zusammenfasst. Ja, und wie gesagt, das Buch ist von einer Historikerin, die hat geguckt, wo kommt das denn eigentlich alles so mal her und welche Arten gibt es überhaupt? Ja, es gibt einmal diese Art, eine Regel ist das Messen, was vergleichen. In Englisch gibt es dieses Wort Ruler. Ruler hat zwei Bedeutungen. Einmal Lineal, ja, wo man es mit messen kann, und einmal Herrscher. Ja. Wieso? Herrscher. Ja, er ist der Maßstab für die Regeln, die anzuwenden sind. Ja. Also messen und das Wort Regeln kommt von einem Schilfrohr. Und dieses Schilfrohr hat man damals genutzt als Maßstab. Weil es schön gerade gewachsen ist, hat man da so eine Richtlatte draus gemacht im Prinzip. Ja. Also Regeln als Messen, mit dem Begriff Messen. Und dann gibt es eine zweite Art der Regeln, das sind Vorbilder oder Modelle. Ja. Man sagt, okay, wie soll was sein? Wie soll zum Beispiel ein Haus aussehen? Ja, da habe ich so ein Modell, so soll es sein, das ist die Regel. Oder in der Antike natürlich Darstellung von menschlichen Figuren oder sowas. Da hat man gesagt, welche Proportion soll das haben? Ja, das ist die Regel. Dann hat man so ein Modell dahingestellt und sagt, das ist die Regel. Oder aber auch Vorbild. Ja, da habe ich gleich noch ein Beispiel zu. Und dann gibt es noch dieses dritte Aspekt oder dieser dritte Teil der Gattung Regeln, das sind die Gesetze. Und da möchte ich jetzt einfach erstmal was zu sagen zu diesen Sachen. Ja, messen, gut, da können wir uns was drunter vorstellen. Sagen, das ist ein Maßstab, der hat Gültigkeit. Ja, viel mehr möchte ich da auch gar nicht zu sagen. Das nächste ist dann schon wesentlich interessanter. Ja, Vorbild, Modelle oder Paradigmen. Ja, und da wurde ein sehr interessantes Bild oder ein sehr interessantes Beispiel angeführt. Das waren die Benediktregeln. Ja. Die Benediktregeln sind ungefähr 540 oder so nach Christi entstanden und haben Gültigkeit bis heute. Und das ist erstaunlich. Also 1500 Jahre Bestand von einer Regel, wo Leute Regeln aufgestellt haben, wie das miteinander funktionieren kann. Bis heute. Das hat sonst keine Regel, die das Zusammenleben von Menschen versucht hat zu regeln, überdauert. Da ist die Frage, woher kommt diese Langlebigkeit dieser Regeln? Wenn man sich die Regeln ansieht, ja, die sind ganz knüppelhart, die sind ganz eng gefasste Regeln. Der Mönch bekommt jeden Tag so viel zu trinken, so viel zu essen, Fleisch gibt es nur sonntags oder ganz genau, alles klein geregelt. Da denkst du, boah, das ist ja wirklich so enge Regeln, wie soll das funktionieren? Normal ist es so, dass enge Regeln nicht lange überleben. Aber warum ist das so? Das ist einfach so, dass der Abt ist Bestandteil der Regel. Ja, der gehört zur Regel dazu. Das fällt mir gerade das deutsche Wort, impliziert die Regel. Also er lebt die Regel vor. Ja, er lebt die Regel vor und er legt die Regel aus. Das ist keine Willkür, dass er die Regeln beugen kann, aber er hat die Verantwortung vor Gott für seine Mönche, für die er verantwortlich ist. Für seine Brüder ist er verantwortlich. Und aus der Verantwortung heraus kann er Folgendes machen, zum Beispiel, wenn seinem Bruder da nicht so gut geht, ja, und er ist körperlich schwach, sagt er, der bräuchte jetzt mal aber was Vernünftiges zu essen, nicht hier unsere dünne Suppe oder sowas, dann kann der Abt sagen, okay, der bekommt jetzt was Vernünftiges zu essen, weil der Bruder halt schwach ist. Ja? Also der Abt ist Bestandteil der Regel, gehört dazu, kann man überhaupt nicht davon trennen. Und das fand ich einen sehr interessanten Gedanken. Ja? Wenn wir dann an Jesus denken, da gehe ich nachher noch drauf ein, klar, hat auch uns gesagt, Regeln, ja, wie Leben funktionieren soll. Ja. Er hat das nicht aber auch nur hingestellt, dogmatisch hingestellt, sondern er hat es gelebt. Er hat uns das gezeigt, wie Leben funktioniert oder wie diese Regeln umzusetzen sind. Das war für mich so ein ganz wichtiger Aspekt. Was wir eigentlich wollen, oder das, was man will, also dieses Vorbild, ja, das ist das, was wir heutzutage gar nicht mehr so wollen in der Gesetzgebung. Ja. Wir wollen Regeln haben, die in sich eindeutig sind und keine Vorbilder benötigen. Man möchte alles klar formulieren. Und wenn ihr mal die Gesetze, die gemacht werden, ja, zu Cannabis zum Beispiel, ja, wo darf man sowas rauchen, ja, im Umkreis von 100 Meter um Kindergarten drumherum, ja, man versucht das haarklein zu regeln, ja, kann man diese Regel überprüfen? Nein, kann man eben nicht, das ist totaler Schwachsinn. Da sieht man, wir versuchen Regeln eindeutig zu machen, ohne irgendwelche Vorbildfunktion. Wir versuchen das zu algorithmisieren, das heißt also wie so ein Computerprogramm zu machen und dann soll das alles funktionieren, ja, das funktioniert aber leider nicht, was das Zusammenleben geht. Ja? Ja, ein Beispiel hier, so eine Ampelanlage. Ja? So eine Ampelanlage, ja? Ich kenne Leute, die sagen das ganz klar, sagen, ja, Fußgängerampel, wenn da niemand kommt, kein Fahrzeug kommt, dann lasse ich mir doch von so einer blöden Anlage jetzt nicht sagen, dass ich über die Straße gehen darf, ja? Oder nicht. Da gehe ich einfach über die Straße, habe doch einen eigenen Verstand, kann doch selbst denken, ich mache das jetzt einfach, okay? Gut, ja, kann man sagen, ja, das macht Sinn irgendwie, gell? Anders ist das, wenn ihr jetzt zum Beispiel durch eine Stadt fahrt, wo ihr wisst, die ganzen Ampelanlagen sind videoüberwacht, ja? Was kostet das einmal bei einer roten Ampel drüber fahren? Wie viele Punkte gibt es sowas schon direkt? Punkte oder sowas, ja? Gibt Punkte, ja, aus Erfahrung, ja. Denn dann überlegt man sich das zweimal, ja? Ja, und wenn man jetzt hier in Herborn da bei Rot über eine Fußgängerampel geht, ja, da wird nichts passieren. Aber wenn einer von uns in Shanghai ein Chines in Shanghai über eine Fußgängerampel geht, die rot ist, was passiert da? Naja gut, er kriegt da von seinen Sozialpunkten mal ein paar abgezogen direkt, gell, weil alles überwacht wird. Das heißt, ja, so algorithmische Regeln, gell, dass alles ganz stur geregelt ist. Straßenverkehr macht das ja vielleicht auch noch Sinn, bis wenn auf der Straße nichts los ist, gell. Fußgängerampel, schon ein bisschen schwierig, ist schon so ein Grenzfall. Regeln. Aber wenn wir so unseren Alltag regeln wollen, ohne Vorbild, ohne Vorbildfunktion, dann wird das im konkreten Leben schwierig, weil es viele Ausnahmesituationen gibt, mit denen man ja umgehen können muss irgendwie. Man muss ja umgehen können mit Ausnahmen. Ja? Ein Bruder wird krank, ja? Jetzt darf er nur Wasser trinken, ja? Ist blöd. Muss man ja irgendwas machen. Wie geht man mit Regeln um? Und was man, wenn ihr mal darauf achtet, auf unsere Politiker, wie argumentiert wird aktuell unsere Regierung, wenn ihr guckt mal, wie das gemacht wird. Es werden Entscheidungen getroffen und da wird nicht gesagt, ich als Person stehe dahinter dieser Entscheidung, das ist Herzblut von mir, das jetzt so umzusetzen, sondern da wird gesagt, das ist doch logisch, das ist auch selbstverständlich, dass wir das so machen. Das ist doch, brauche ich nicht mehr zu erklären, ich brauche es nicht mehr zu rechtfertigen, weil es sinnig ist. Punkt. Es ist Algorithmus. Es ist sinnig, was ich mache. Brauche ich nicht zu erklären, nein, ich muss nicht mehr erklären, was ich in der Corona-Zeit gemacht habe. Das war ja alles sinnig. Punkt. Ja, die Leute sind jenseits von Gut und Böse. Ja, weil sie sagen, es ist einfach Verstand, den ich anwende und das kommt dann dabei raus. Ja. Hat nichts mit meiner Person zu tun. Also Algorithmen. Das ist so in der Zeit, wo wir leben, wo das dahin geht, sagt, nein, ich brauche kein Vorbild mehr, auch in der Ausbildung. Ja, ich brauche keinen Meister mehr, der was vormacht. Kann man doch sauber beschreiben, gell? Kann man doch haarklein aufschreiben, wie das zu tun ist. Brauche ich doch keinen Mensch mehr, der irgendwas vorlebt, was vormacht. Das ist unsere Zeit jetzt, wo wir sagen, Gesetze als Algorithmen, ja. Dann gibt es also, jetzt noch so ein schöner Punkt, denn Recht und Gerechtigkeit, schwierig, alles sauber zu regeln. Ja? Wenn jemand ein Brot klaut, ja, das ist verboten. Das Gesetz sagt, geht nicht. Klauen wird bestraft. Gell? Früher ziemlich hart. Brot geklaut, ja, dann ist man mal von England nach Australien geschickt worden und nie wieder zurückgekommen. Ja? Aber wenn jetzt jemand Hunger hat, ist am Verhungern und klaut ein Brot, ja, dass er überhaupt überlebt, ist doch gerecht, oder? Das muss doch möglich sein. Ja? Verstößt aber gegen Recht. Also Recht und Gerechtigkeit sind zwei Sachen, die nicht immer wirklich übereinander passen. Gell? Also das ist schwierig. Ja, und dann ist die Frage, wann können denn so Gesetze gebeugt oder gebrochen werden? Was passiert da? Und da habe ich jetzt eine schöne Aussage aus diesem Satz, und das ist ein Punkt, könnt ihr auch mal drüber nachdenken. Beugen von und Brechen von Regeln. Der Rechtsstaat schützt die Bürger vor Verordnungen der Exekutive, also der ausführenden Gewalt, die nicht nach den Regeln der Gewaltenteilung zustande gekommen ist, also die nicht durch eine Gesetzgebung hinterlegt ist, also da, wo der Staat einfach nur Macht anwendet, sagen wir es einfach so, Macht anwendet direkt, ohne dass das wirklich durch die Gesetzgebende geregelt ist. Ja? Und dazu schreibt Lorraine, doch dann tritt ein Notfall ein, eine verheerende Überschwemmung, eine Epidemie, ein Überraschungsangriff, und die ausführende Gewalt übernimmt das Kommando, ohne die gesetzgebende Gewalt oder die rechtsprechende Gewalt zu konsolidieren. Wenn wir da zurückdenken an Corona-Zeit, ja, das haben wir ja sowas, das passiert ja nur in irgendeinem Bananenstaat in Afrika, gell, wo auf einmal Leute willkürlich einfach direkt Sachen umsetzen, ohne dass die gesetzgebende Gewalt und die rechtsprechende Gewalt überhaupt gefragt worden sind. Nein, das ist bei uns passiert. Also wir sehen, wenn sowas, was passiert mit Gesetzen, wenn Notlagen eintreten, sie können sofort zusammenbrechen. Regeln, die 50 Jahre funktioniert haben, können sofort zusammenbrechen. Ja, und dann habe ich jetzt noch das letzte Beispiel so mit Regeln. Und das sind Naturgesetze, ja. Wobei Naturgesetze sind gar keine Gesetze. Weil Gesetze kann man brechen. Ja? Nur dann machen Gesetze auch Sinn, wenn sie irgendwas regeln, um gewisse Sachen zu vermeiden. Aber Naturgesetze kann man nicht brechen. Ja? Zum Beispiel, wenn vor so einem Kreisel steht, ja, Geschwindigkeitsbegrenzung 70, ja, dass man schneller in den Kreisel reinfährt, da könnt ihr ohne weiteres wahrscheinlich mit 80, 90 oder mit 100 reinfahren, wird nichts passieren. Ja? Gegen diese Regel könnt ihr verstoßen. Aber gegen die Newtonsche Axiome, dass dann auf einmal Fliehkräfte auftreten und ihr aus der Kurve fliegt, da könnt ihr nicht gegen verstoßen. Ja? Wenn ihr das überschreitet, dann passiert das einfach. Punkt aus, Ende Gelände. Ja? Und dann noch so einen anderen Aspekt, den wir haben. Diese Naturgesetze, das sind einfach Formulierungen, die Leute machen. Ja? Naturwissenschaftler formulieren Naturgesetze. Nein, das ist genau andersrum. Das, was man in der Natur erkennt, versucht man irgendwie in Regeln zu packen, dass man sagt, okay, so haben wir das verstanden, so wie ich das eben gemacht habe, wie mit diesem Zeitgeist. Ja, man versucht das so in Regeln zu packen, um zu verstehen, was passiert. Ja, wenn wir sagen, was ist Wasser? Wasser ist ja natürlich ein super Element. Ja, da gibt es so diese Phasenübergänge. Welche Phasen hat das Wasser? Ja, wie kann das sein? Aggregatzustände, flüssig. Kann fest sein, also Eis, gefroren sein, oder gasförmig sein. Aber diese Gesetzmäßigkeit, die sagt nicht, wie eine Schneeflocke zustande kommt. Diese Randbedingungen sind hochkomplex. Ja? Nur um sowas mal zu zeigen, Naturgesetze. So, jetzt habe ich euch natürlich sehr viel über Gesetze, über Regeln erzählt. Ja. Könnt ihr natürlich fragen, wofür ist das gut? Ist das erbaulich? Nein, wahrscheinlich nicht. Es ist aber zum Nachdenken, was passiert? Wir leben ja in der Welt, und es ist ganz gut, wenn wir versuchen, mal ab und zu mal über was nachzudenken. Was regelt uns wie? Und hier Das ist so mein Punkt, wieso ich überhaupt auf diese Predigt heute oder auf dieses Thema gekommen bin. Jesus als Vorbild. Und zwar bin ich durch die Predigt von der Sabine darauf gekommen. Sabine hatte auf Pfingsten gepredigt, ja. Martina hat da auch die Moderation gehabt und hat gesagt, ja, ich habe das ganz anders erwartet, hat die Martina ab und zu mal, also öfters mal gesagt. Denn, und was hat Sabine denn da uns gezeigt? Sabine hat uns genau hier aus, ja, nee, das ist okay, zu dem Bibelabschnitt, den Sabine genommen hat, komme ich gleich später. Aber Jesus als Vorbild, vielleicht nochmal hier so ein Teil. Denn dazu seid ihr berufen, dass auch Christus für euch gelitten hat, hat er euch ein Vorbild hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Okay, jetzt seht ihr diese Sache zu diesem Benediktregeln. Ja? Also ein Vorbild. Jesus hat wohl gepredigt, wie wir leben sollen. Er hat uns aber auch das vorgelebt. Ja? Und wie ich diesen ersten Teil hier gelesen habe, dann habe ich an Folgendes gedacht. Jesus, seinen Fußstapfen nachfolgen. Da kam mir folgende Idee in den Kopf. Gell? Ich hatte sofort wieder ein Bild im Kopf. Gell? Und zwar war ich der Meinung, das ist ein Jurassic Park. Ja? Der Michael hat mir schon mal geholfen, der hat auch darum gesucht und geguckt und ChatGPT bemüht. Ich hatte das Bild im Kopf, es steht jemand in so einem riesen Fußabdruck von so einem Dino drin, wo so Wasser drin steht, und er merkt gar nicht, dass er in so einem Fußabdruck drin steht. Ja? Er kann weder sehen, dass das ein Fußabdruck ist, noch kann er sehen, wo dieses Tier hingelaufen ist. Gell? Und dieser Gedanke kam mir, dieses Bild kam mir hier bei diesem Vers, ja. Sind die Fußabdrücke, die Jesus hinterlassen hat, nicht auch so groß, dass wir gar nicht merken, ja, was will Jesus überhaupt von uns? In welche Richtung ist er überhaupt jetzt gegangen? Ja, in welche Richtung geht er? Das war so ein Gedanke, Jesus nachfolgen. Und jetzt zur Sabine. Sabine hat zur Pfingstpredigt gesagt, ja, es war so, Jesus hat dann schon gesagt, er wird jetzt gehen. Und bevor er gegangen ist, dann an dieser Stelle hat dann Sabine angefangen und hat dann nochmal, anstatt über den Heiligen Geist zu reden, über Jesus geredet. Er hat gesagt, was hat Jesus gemacht? Wie hat Jesus gelebt? Also Sabine hat uns dann nochmal vor Augen gehalten, wie Jesus gelebt hat. Jesus ist Verkündigung von Gott und lebt ihn vor. Das ist das, was die Sabine da gesagt hat. Das war so ein Punkt, sag ich, ja, da kann ich super mit. Gell? Das ist so auch mein Denken. Wir lernen aus den Geschichten von Jesus, so wie Jesus sich verhalten hat, wie wir zu leben haben. Das können wir dann auch für uns annehmen. Sowas, gell? Dann wird es aber jetzt ein bisschen schwieriger, und das war so mein Punkt, der mich so auch so ein bisschen runterzieht, runtergezogen hat, ist, dass jetzt Jesus, ich habe es oben hingeschrieben, Jesus, das Vorbild bekommt einen Nachfolger. Er sagt, ja, Jesus sagt den Jüngern, ich werde jetzt weggehen, aber ich schicke einen Stellvertreter für euch. Ja, und dieser Stellvertreter, den Jesus schicken wird, Jesus sagt dann, was dieser Stellvertreter machen wird. Er wird den Menschen zeigen, was Sünde ist, Gerechtigkeit und was Gericht ist. Ja. Er wird uns anleiten, ja, in der vollen Wahrheit zu leben. Er wird uns sagen, ja, wie wir handeln sollen. Er wird uns auf das vorbereiten, was kommen wird. Ja, das ist der Heilige Geist. Ja, und das ist jetzt der springende Punkt für mich. Also für mich persönlich. Das Vorbild in uns. Ja, das Vorbild in uns. Das Wort Gottes aufnehmen, da kann ich jetzt auch noch ganz gut mit. Dein Wort war vorhanden und ich habe, Worte waren vorhanden und ich habe sie gegessen, und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Ja, in Jeremia steht das. Das heißt, Wort Gottes aufnehmen, verinnerlichen, zu seiner eigenen Person zufügen, ja, Persönlichkeit verändern, das kann ich noch gut verstehen. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinem Gebot wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Gott will uns seinen Geist geben. Ja, wie? Ja, das ist eine Frage. Und jetzt kommt so dieser Punkt: Wenn aber der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch euch, eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Ja, wenn es heißt, der Geist Gottes wohnt in uns, in mir. Ja, was heißt das denn? Wenn ich sage, Jesus war mein Vorbild, ja, das Vorbild, dem ich nachfolgen kann, da steht Jesus, da sind die Geschichten von Jesus, dem kann ich nachfolgen, daraus kann ich lernen. Das, was Jesus gepredigt hat, daraus kann ich lernen. Da kann ich sehr gut mit. Aber wenn ich jetzt sage, dieses Vorbild ist jetzt in mir, ist in euch. Ja? Wenn das wirklich so wäre, wie kann das dann sein, dass ich kein Held bin? Ja? Wie kann das dann sein, dass ich täglich auf die Schnauze falle und ganz viel Mist baue? Wie kann das denn jetzt sein? Wie kann der Heilige Geist, der doch, so wie es hier steht, in uns wohnt, uns nicht wirklich so leiden, dass wir ja nicht sofort 100% gut werden, aber wenigstens schrittweise sieht, dass man Fortschritt sieht, dass man wirklich Christus ähnlicher wird. Ja, warum sehe ich das überhaupt in meinem Leben gar nicht? Ja, eher den Eindruck, dass es genau das Gegenteil ist. Man baut immer mehr Mist, anstatt dass was besser wird. Das ist so die Frage, die ich jetzt habe. Ja, das sind so diese Bibelstellen, die wir dann so haben. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Ja, wir sind einfach nur Tempel, Gefäße und Wasserglas gefüllt. Ja, und dann kommt noch so der nächste Punkt. Ja, es ist so, wie wirkt sich die ganze Sache aus? Das heißt, wenn ihr irgendwo euch verantworten müsst, was weiter sagen müsst, dann sind nicht wir es, die da reden, sondern das ist der Heilige Geist, der da redet. Ja? Interessant. Ist das euch schon mal so bewusst gewesen, dass ihr sagt, okay, das war gar nicht ich, der jetzt geredet hat, sondern der Heilige Geist hat geredet. Hier gibt es ein Kopfnicken. Ja, führe ich auch nochmal ganz kurz an. Ja, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich weiß auch gar nicht, wann das war. Das war ungefähr vor 20 Jahren. Es war so, dass ich wirklich massivst als Gemeindeältester angefeindet wurde, sehr massiv. Ja. Und ich habe dann argumentiert und in diesem Augenblick hatte ich den Eindruck, ich stehe neben mir und höre mich selbst die Sachen formulieren, ja, das, was ich da sage. Das war im Nachhinein so ein bisschen erschreckend, erstaunlich. Ja, und wenn ihr denn da mit irgendeinem Psychologen mal drüber redet oder die Leute, die so ein bisschen Ausbildung haben, die sagen, das ist eine Depersonalisierung oder eine Derealisierung, die da stattfindet. Ja? Die sagen, es gibt Leute, das ist ein Krankheitsbild, in der Psychologie ist alles krank, ja, ist ganz klar, da gibt es überhaupt keine Gesunden. Das ist eine Krankheit, ja, was sowas auslöst, dass Leute sich auf einmal selbst gehen sehen und wissen gar nicht, warum sie das tun. Ja. Und sowas kann aber auch als Schutzmechanismus passieren, wenn man richtig unter Druck gerät, ja, wenn man richtig unter Druck gerät, dass man dann in diesen Zustand gerät, dass man neben sich steht, im wahrsten Sinne des Wortes, und sich selbst agieren sieht. Ja. Das scheint damals so gewesen zu sein. Okay, würde jetzt sagen, ja, wo ist denn da der Heilige Geist? Wenn wir mal nach Beispielen in der Bibel suchen, wo das stattfindet, wo findet das statt oder wo hat das stattgefunden, dass man den Eindruck hat, der Heilige Geist hat aus einer Person heraus gesprochen. Es war nicht die Person selbst. Ja? Das einzige Beispiel, was mir einfällt, oder ein gutes Beispiel, was mir einfällt, denke ich, ist der Stephanus, ja, bevor er gesteinigt worden ist, wo man denkt, okay, das, was er da sagt, man hat den Eindruck, auch wenn man das liest, das kommt nicht aus ihm selbst. Ja? Okay, so viel hierzu. Das ist mein Punkt. Und ich habe schon der Sabine, die hat schon gefragt, was machst du denn? Die will immer gerne wissen, was ich hier so sagen möchte oder so. Da sage ich, ja, ich gebe euch hier eine Steilvorlage, Peter und dir. Erklär das mal, wie ist das? Wie wirkt der Heilige Geist in uns? Ja, nett zu lesen, solche Bibelverse, dass wir sagen, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Aber wie nehmen wir das wirklich wahr? Ist das wirklich so? Wie kann man das erleben? Keine Ahnung. Dann habe ich gesagt, ja, okay, Sabine, da habt ihr jetzt dann Zeit, bis Weihnachten da eine Predigtreihe drüber zu machen. Okay, wie gesagt, da habe ich jetzt keine Antwort. Ja. Was ich dann noch interessant fand, war aber folgende Sache: Der Heilige Geist ist messbar. Ja. Dann können wir feststellen, wenigstens an diesem einen Bibelvers festmachen, der Heilige Geist, der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Friede. Ja. Also da, wo kein Friede ist, auch kein Heiliger Geist. Ganz einfach. Das ist Freiheit, ja, genau. Was sage ich? Ja, Friede, Freude. Ja, Friede. Nee, ist okay. Versagt ich. Nee, das war jetzt auch kein. Nee, gerne. Gerne, danke. Weil kommt gleich noch. Ja, okay. Ja, da kann ich jetzt leider nicht mehr drauf eingehen. Da war noch so ein Aspekt, die Predigt von dem Manfred Jüngling. Könnt ihr euch mal anhören, die ist hochgeladen. Möchte jetzt nicht mehr viel was zu sagen. Er hat dann gesagt, Gott braucht keine Gesetze. Das war für mich total irritierend. Ja? Gott braucht keine Gesetze. Ich lese einfach schon noch vor. Jesus hat uns damit gezeigt, Gott braucht keine Gesetze. Also das Wort wörtlich, das habe ich dann gestern alles nochmal abgetippt. Sein Vater, unser Vater, braucht keine Gesetze und Gebote. Er braucht nur Friede und Liebe. Okay, das lasse ich einfach mal stehen. Fällt mir schwer, irgendwie überhaupt einzuordnen. Keine Idee. Okay, ist das so? Braucht Gott keine, die Gebote, die er uns gegeben hat, ja, hat er die einfach nur gesagt, das brauchen wir für die dummen Männchen? Ja, was ist damit, mit den 10 Geboten? Was ist damit? Also mit diesen zwei offenen Sachen lasse ich euch jetzt mal denn alleine, oder wir können auch gerne drüber reden. Das ist einmal, ja, der Heilige Geist in uns, wie funktioniert das überhaupt? Ja, was macht der da? Ist er wirklich da? Lügen wir uns einen in die Tasche? Ja, sind wir mal ehrlich, was passiert da wirklich? Und was ist, braucht Gott keine Gebote? Braucht er sich an seine eigenen Gebote nicht zu halten? Ja, damit mache ich jetzt mal Schluss.